Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Mein Thema heute ist Glaube und ja, viele sagen sich, ja gut, Glaube, mein Gott, Glaube haben wir schon so oft gehört und gibt es da überhaupt was Neues zu sagen? Gottes Wort ist immer neu, egal, wenn wir es schon tausendmal gelesen haben, es ist immer neu, weil es lebendig ist und weil es frisch ist und weil es auf unsere jeweiligen Lebenssituationen immer wieder passt. Also das ist das Erstaunliche und das geht eben nur, weil es kein toter Buchstabe ist, sondern weil es Leben ist, ja? Und weil Gott in Person dahinter steht. Ich habe meine Botschaft, meine 3-Stunden-Botschaft, also ich habe Zeit heute hoffentlich, gell? In 7 Punkte, war jetzt nicht beabsichtigt, aber in 7 Punkte untergliedert. Erstens, was ist Glaube? Warum ist zum Beispiel das erstens so weit drüben steht? Ich habe das eigentlich alles in die Mitte gerückt, das weiß ich nicht, aber das sind diese Untiefen dieser Gerätschaften. Zweitens, warum Glaube? Und drittens, wozu Glaube? Das ist durchaus ein Unterschied. Der Unterschied zwischen Glauben der Welt und biblischem Glauben. Woher biblischer Glaube kommt. Glaube in Aktion. Und dann Stärkung und Wachstum des Glaubens. Hui. Was ist Glaube? Also die Welt definiert Glauben und die Schrift definiert Glauben. Ja. Schauen wir uns das mal kurz an, was die Welt sagt. Im Allgemeinen meint die Welt, wenn sie sagt, sie glaube, meint sie ein Nichtwissen von Dingen. Also die können sein oder können auch nicht sein. Morgen wird das Wetter schön oder nicht. Es regnet oder nicht. Der Nachbar ist nett oder nicht, glaube ich. Das bin neu eingezogen, ich weiß nicht, wie der ist. Also ein unbestimmtes Nichtwissen, was eine eventuelle Möglichkeit sein kann. Die Schrift definiert Glauben komplett konträr und es ist schon wieder sehr interessant zu sehen, gerade dieses Kernthema der Schrift, Glaube, das ist was total anderes ist als in dieser Welt. Die Schrift sagt, Glaube ist ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist ein bisschen ein sperriger Satz, man kann es eigentlich relativ einfach sagen. Glaube ist die absolute, vertrauensvolle Überzeugung von Dingen, die man nicht sehen kann und auf die man sich aber absolut verlässt, und zwar von ganzem Herzen, und zwar so verlässt, dass man sich auch keine Sorgen mehr macht über Dinge. Aber dazu kommen wir noch. Wenn man von Dingen, die zum Beispiel von der Tatsache, dass Jesus gelebt hat und dass Gott die Liebe ist, überzeugt ist, kann man auf diese Tatsachen vertrauen. Somit ist der Glaube also ein festes Vertrauen aufgrund unverrückbarer Tatsachen. Ja, nur weil wir diese Dinge nicht sehen können, heißt es nicht, dass sie nicht existieren. Da müssen wir aufpassen. Also wenn wir Christen sagen, wir glauben, dann meinen wir oder sollten meinen, dass wir überzeugt sind von den Dingen, von denen wir sagen, wir glauben sie. Heißt, somit sagt ein Christ auch besser nicht, ich glaube, das Wetter ist morgen schön oder wird morgen schön, sondern ich denke, das Wetter wird morgen schön. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, ich denke oder ich glaube. Ob ich mir bewusst bin und bewusst einen Unterschied mache zwischen dem, zu sagen, ja, ich glaube wirklich was. Ja, ich glaube, das Wetter wird morgen schön, dann bin ich wie die Welt. Wenn ich sage, ich denke, das Wetter wird schön, könnte sein, aber ich glaube, ich bin errettet oder ich glaube an die Zusagen Gottes. Das heißt, ich bin überzeugt von diesen Dingen. Ja. Lasst uns da sehr aufmerksam sein. Warum Glaube? Im 1. Mose 2,17 lesen wir, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, davon du isst, musst du gewisslich sterben. Es geht im Prinzip nur darum, dass wir im 1. Mose 2 sehen, wie die Trennung zwischen Gott und dem Menschen zustande kommt oder was passiert, als der Mensch durch sein eigenes Handeln und Entscheiden von Gott getrennt wird. Wir sehen, und ihr könnt es im Skript dann auch lesen, und wer es mag, kann es auch gerne nachlesen, dass das Sterben, das hier in Vers 17 gemeint ist, nicht das körperliche Sterben war des Menschen, sondern das geistliche Sterben des Menschen. Das heißt, die Trennung von Gott Tod ist immer getrennt von, und in dem Fall getrennt von Gott, also die Nicht-Anwesenheit von Gott. Und am Ende des dritten Kapitels muss Gott den Menschen aus dem Paradies heißt das Wort, ja, vertreiben, damit er nicht vom Baum des Lebens esse und in diesem Zustand, in dem er war, in diesem sündigen, in dem von Gott getrennten Zustand, ewig leben müsse. So, und jetzt kommt der Punkt, den ich machen will, warum brauchen wir Glauben? Ganz einfach deswegen, weil der sichtbare Kontakt zu Gott abgerissen ist. Wir können ihn nicht mehr sehen, direkt. Das heißt, wir können ihn wohl wahrnehmen über die Schöpfung, über all das, was auch Paulus im Römer sagt, aber sichtbar ist Gott für uns nicht mehr möglich. Also wir haben keinen sichtbaren Kontakt zu Gott, so wie Adam und wie Eva, die ersten Menschen, das hatten. Das heißt, jetzt haben wir ein Problem. Wie kommunizieren wir mit jemandem, den wir nicht mehr sehen und den wir eigentlich auch physisch nicht mehr hören können? Ja. Und wenn Gott sich jetzt in seinem Zustand und in unserem Zustand er sich versuchen würde zu offenbaren, ja, es würde kein Mensch überleben. Deswegen steht hier auf Punkt 2 im unteren Absatz, dass auch Mose musste sich auf dem Berg Sinai in eine Felsspalte stellen, damit er Gott nicht ansehen konnte, um zu überleben. Das heißt, wer hätte Mose Gott gesehen, hätte er es ja nicht überlebt als Mensch. Er war ihm eh schon so nah, dass er dann praktisch ein leuchtendes Antlitz hatte und die Menschen unten im Tal ihm eine Decke über den Kopf legen mussten, weil sie es nicht ausgehalten haben. Sie von dieser Herrlichkeit, die nur in der Gegenwart entstanden ist zu Gott, er hat ihn noch nicht mal gesehen. Der Punkt ist, dass Gott ist ja jetzt kein fieser Spielverderber, der im Himmel sitzt und sagt, machen wir es ein bisschen schwieriger, führen wir mal den Glauben ein, dass alle da ein bisschen zacher wird, dass man ein bisschen glauben und vertrauen muss, weil sonst war es jetzt einfach. Nein, es ist leider ein Umstand aufgrund der Trennung des Menschen und von Gott, dass wir keine andere Möglichkeit haben, dass wir jetzt glauben müssen, dass er da ist und dass es ihn gibt. Ja. Und darauf zu vertrauen, dass er sich offenbart, dass er da ist, dass er mit uns handelt aufgrund seines Wortes, was wir haben, ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und Gott unterstützt uns da auch. Wozu Glaube? Also wir wissen, warum wir glauben müssen, weil wir Gott sichtbar nicht haben und weil wir einfach keine andere Möglichkeit haben, als ihm zu vertrauen. Und darauf, dass er da ist. Wozu Glaube? Im Hebräer 11,6 lesen wir, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott wohlzugefallen, ihn zu erkennen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. All das steckt in diesem Wohlgefallen mit drin. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Aha. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Sehr, sehr nett. Und sogar kriegen wir einen Lohn, wenn wir ihn im Glauben suchen. Wie würde ich sagen, ist eine, durchaus auch eine Motivation. Nur durch Glauben, also durch Vertrauen auf Gott, ist es möglich, ihm zu gefallen und von ihm zu empfangen. Und wenn wir dieses Kapitel weiterlesen, sehen wir, dass alle Männer und Frauen Gottes durch den Glauben die Wege gehen konnten, die Gott für sie vorgesehen hatte. Also durch das feste Vertrauen auf sie ist es möglich, den Weg Gottes zu gehen, den er für jeden von uns vorgesehen hat. Und jeder, der dafür bereit ist und sagt, okay, ich probiere das, eröffnet ein sehr, sehr spannendes Kapitel in seinem Leben, was selbst den Menschen selbst segnet und viele andere. Jesus macht es relativ deutlich, dass es sehr einfach die essentiell und wichtig ist, Gott zu vertrauen, ihm zu glauben, in dem Gleichnis mit den Vögeln des Himmels, die nicht sehen und nicht ernten. Und er sagt zu den Menschen dort, ihr Kleingläubigen, Gott kennt, weiß, wenn ein Vogel auf den Boden fällt und er weiß, wie viel oder wenig Haare auf dem Kopf hat. Und ihr seht diese Blumen und alles, was so schön geschaffen ist. Und das verdorrt innerhalb von einer Woche oder und kommt an den Ofen. Ihr Kleingläubigen, wie viel mehr wird sich Gott um euch kümmern? Darum sollt ihr euch nicht sorgen, sagt er im Vers 31. Und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken. Ja. Das heißt, wenn wir uns das fragen, dann sagen wir, okay, wir legen unser Vertrauen nicht mehr auf Gott. Das heißt jetzt nicht, dass wir faul sein sollen und daheim sitzen auf dem Kanapee und sagen, ja, der Herr versorgt mich, das passt schon. Nein, aber ihm zu vertrauen, dass all das kommt, was wir brauchen. Also der Glaube ist die Basis unseres Lebens, unserer Versorgung und unserer Gemeinschaft mit Gott. Und dazu fordert Jesus uns hier auf, uns nicht zu sorgen, für unsere Versorgung zu glauben, also Gott zu vertrauen, dass er uns versorgt und dass, wenn wir ihn nach seinem Weg fragen und ihm ernst nehmen, er zu seinem Wort steht und wir Glauben erleben können. Also dazu ist Glauben da, die Basis unseres Lebens mit Gott. Der Unterschied zwischen dem Glauben der Welt und zwischen dem biblischen Glauben. Menschen in der Welt entscheiden selbst, was sie glauben wollen. Also du hast alle möglichen Angebote von New Age über Esoterik, über whatever, östliche Religionen, alles gibt es. Du kannst dich auch jederzeit für eine der großen Weltreligionen entscheiden. Du kannst halt Moslem werden, du kannst machen, was du willst. Die Freiheit haben wir. Und die Menschen in der Welt können sich das aussuchen. Das ist interessant. Ja. Den biblischen Glauben, den kannst du dir aber nicht direkt aussuchen, sondern der ist eine Gabe und der wird von Gott zugeteilt an die Menschen, die deren Herz er kennt. Und da ist wieder diese Frage nach Prädestination, nach Vorherbestimmung oder nicht. Ist Gott dann ungerecht oder ist er nicht ungerecht? Da dürfen wir eins nicht vergessen, Gott kennt das Herz des Menschen und Gott weiß auch vorher, wer Ja zu ihm sagt, wer nicht. Und die Schrift sagt uns ganz deutlich, dass niemand, der zu Gott kommen will, dass Gott ihn abweisen wird oder von sich stoßen wird. Aber die Sache ist die, dass sich jetzt niemand sagen kann, oh gut, jetzt machen wir halt mal einen auf Bibel. Es gibt viele Menschen, die Bibel lesen. Und immer wieder, wenn man mit Menschen spricht, sagen manche sogar, ja, ich habe die Bibel schon mal durchgelesen. Also es ist also nicht schlecht, die ganze Schrift durchzulesen. Und wie sagst du so schön, immer vom ersten Buch Moses bis zu den Landkarten hinter, empfangen sie aber nicht viel mehr als einen Roman und nette Geschichten, die ja etwas spooky sind, ja, von wegen mit einer Arche Noah und von wegen Feuer und Salzsäule und was auch immer gibt. Diese Fähigkeit, dieses Wort anzunehmen und vertrauensvoll anzunehmen und sich darauf zu verlassen, kommt nur von Gott. Steht im Epheser 2,8, wo Gott sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also die Schrift ist da sehr eindeutig, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist, und zwar der Glaube an sein Wort und an die Wahrheit. Ohne dass Gott uns diese Gabe gibt, können wir nicht an die Inhalte der Schrift und an Gott, Jesus, glauben. Wir sehen also, die Fähigkeit zu glauben kommt von Gott als Gabe und obliegt nicht der Fähigkeit unseres Willens. Also der Unterschied zwischen dem Glauben der Welt und biblischem Glauben: die Welt kann sich aussuchen, was sie glaubt. Biblischen Glauben suchst du dir nicht aus. Biblischen Glauben ist ein Geschenk von Gott und ist ein Gnadengeschenk. Woher kommt biblischer Glaube? Einmal kommt die Fähigkeit zu glauben von Gott, aber der Glaube selbst entsteht, und das sagt uns Römer 10, Vers 17, aus der Verkündigung des Wortes Gottes oder aus dem Lesen des Wortes Gottes. Jeder, der sich der befähigt ist, von Gott dieses Wort im Herzen zu tragen und zu glauben und liest die Bibel, wird Bauklötze staunen, welche herrlichen Dinge dort verheißen sind, gesagt sind, wie auf einmal auch der Weg des Menschen, die Situation des Menschen total klar wird. Es wird alles in der Schrift erklärt, vom ersten Buch Mose bis in die Offenbarung. Ist das ein roter Faden und wir können das erkennen und wir können sagen, ah, so funktioniert es, und jetzt verstehen wir auch viele Dinge, warum ist der Mensch in dieser Situation, warum passieren so viele Dinge in dieser Welt etc. Also biblischer Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, dessen, dass wir es lesen und dass wir Predigten hören und was immer. Und alles, was wir auch empfangen von Gott im Gebet etc., sollen wir auf sein Wort, mit seinem Wort prüfen, weil Gott und sein Wort ist eins. Wir haben gesehen, dass wir befähigt werden, biblische Inhalte zu glauben. Nun sagt Paulus in Römer 10, 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wir sehen, dass der Glaube letztendlich aus dem Wort kommt und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, zweischneidig und so weiter. Im Hebräer 4, 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig, wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, Mark und Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und der Punkt ist, in dem, dass wir befähigt werden, der Schrift zu vertrauen und uns das auferbaut, ja, werden wir auch geleitet, werden wir korrigiert. Da schneidet das Wort zwischen Seele und Geist, also sehr, sehr fein, wie zwischen Mark und Bein, und bringt uns auf den rechten Weg in Verbindung zu Gott. So, Glaube ist aber jetzt nicht nur eine gedankliche Zustimmung und eine auch freudige gedankliche Zustimmung an die Inhalte der Schrift, zu dem uns Gott befähigt, sondern Glaube, und das sagt auch die Schrift, das sagt Paulus ganz deutlich, dass Glaube eben auch Handlungen hat, und zwar automatische Handlungen. Also wenn jemand glaubt und überzeugt ist von Dingen, wird er sich nicht da hier sitzen und Nase bohren und sagen, oh, so gut, sondern das ruft automatisch eine Handlung hervor. Da schauen wir uns ein paar Gegebenheiten oder Begebenheiten aus dem Wort an, und zwar in Jesus. Und schön zu sehen ist, dass Jesus hauptsächlich geheilt hat. Das ist mir letztens aufgefallen. Er hat geheilt und hat freigesetzt. Ich weiß nicht, korrigiert mich, aber ich weiß nicht, wo ich gelesen habe, dass Jesus gesagt hat, Frau, hier so Gott, Beutel Geld, du brauchst gerade Geld, ich gebe dir Geld. Also Jesus war hauptsächlich in Heilung und in Befreiung unterwegs. Und da schauen wir jetzt einige Dinge an, die uns verschiedene Aspekte des Glaubens in Aktion zeigen. In Matthäus 9, Vers 20 und 22 steht, siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jeder Stunde an. In der Parallelschriftstelle, in einem anderen, ich weiß es nicht, ob es bei Lukas ist, steht, dass Jesus merkte, dass eine Kraft von ihm ausging. Und auf welchen Impuls die dort beschriebene Frau die absolute Gewissheit und somit das entsprechende, also ich sage es nochmal, die absolute Gewissheit und somit das entsprechende Vertrauen hatte, zeigt sich, wenn wir etwas genauer hinsehen. Denn es war bekannt, und das berichtet uns die Schrift, dass die Menschen, die Jesu Gewand berührten, gesund wurden. Dass diese Tatsache sich offensichtlich herumsprach und somit auch dieser Frau bekannt war, rief in ihr die nötige Überzeugung und das Vertrauen auf Jesus hervor. Das heißt, es war bekannt dort in der Gegend, du brauchst die nur anfassen und dann passiert was, dann wirst du gesund, und sie hat es gewusst. Und das war für sie so klar. Hier sehen wir auf dieses Vertrauen, das sie hatte, was sie bekam durch diese Information, hey, der und der und der und der und alle Leute sagen es, da muss was Wahres dran sein. Ich muss nur dieses Gewand berühren. Hat in ihr diese Aktion freigesetzt. Und man muss wissen, die Frau war nach damaligen Regeln unrein und durfte sich eigentlich gar nicht unter Leuten bewegen. Das heißt, das, was sie gemacht hat, war eh absolut gesetzeswidrig. Und aber das war für sie so klar, dass sie dahin muss und dass sie dieses Gewand berühren muss. Hier war Aktion des Glaubens. Nach Epheser 2,8 ist der Glaube an Gott und somit an Jesus eine Gabe Gottes. Wir sehen also, dass diese Frau die Gabe des Glaubens empfing und die Kraft Gottes wirksam wurde. Das macht auch Sinn. Ich will einfach auch das mal sagen. Es ist klar, dass wir jetzt nicht sagen können, okay, ich glaube mir den Mercedes hervor, ich glaube mir das hervor oder das hervor, weil dann würden wir uns von Gott unabhängig machen und dann würden wir praktisch entscheiden, was oder würden wir in unserer Idee dann jederzeit die Kraft Gottes freisetzen können, so wie wir das wollen. Und das ist natürlich Käse, Entschuldigung, das macht keinen Sinn. Denn wenn wir nach unserem Gutdünken alles hervorbringen könnten, was wir möchten, es gibt ein heilloses Durcheinander. Weil der eine will das und der nächste will das und der übernächste will das. Aber den wirklich, den Generalüberblick, den hat Gott. Und deswegen ist es auch ganz klar, dass Gott den Glauben als Gabe an sich binden muss und diesen dann zuteilt, wo es richtig und wo es nötig ist. Und diese Gabe des Glaubens können wir jetzt nicht aus uns generieren und sagen, das mache ich jetzt so, wie ich das meine. Dann berichtet uns Matthäus 15,22 über eine kanaische Frau, die... Okay, gut. Ich lasse mich ein Wort. Zu Jesus kam und sagt, hey, hab Erbarmen, meine Tochter, die ist besessen von einem Geist, die ist krank und er hört ihr nicht mal zu. Also es ist ganz interessant, die läuft anscheinend hinter ihm her oder bedrängt ihn die ganze Zeit, bis seine Jünger sagen, hey, fertige sie doch ab, schick sie weiter, Dings. Und dann sagt er was sehr Interessantes, dass er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also Jesus wusste seinen Auftrag haarscharf, er wusste genau, das Volk Israel, aber nicht die Heiden. Ja. Und dann fiel sie sogar vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Und da sagt er, nicht, ja, okay, tut mir leid. Und dann sagt er noch was Krasseres. Dann sagt er, nee, es ist aber nicht richtig, dass man das Brot nehme und es den Hunden hinwerfe. Also, wie nett ist das? Ja? Aber Jesus ist hier sehr klar. Und es hat auch Sinn, was er da macht. Nämlich, letzten Endes prüft er nur ihren Glauben. Ja? Ob er das zu diesem Zeitpunkt bewusst oder unbewusst gemacht hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, sie sagt daraufhin, auf seine ganze Ablehnung, auf sein Nicht-Reagieren, auf sein, hey, du bist ein Hund, du kriegst von mir nichts, sagt sie, Moment mal, ja, aber die Brösel, die praktisch von dem Herrn abfallen, die kriegen doch die Hunde. Ja. Und dann sagt er zu ihr, ui, dein Glaube ist groß. Das heißt, die bleibt so klar dran und sagt, ich weiß, auch wenn von dir nur ein Brösel von mir abfällt, ist es für mich genug, das ist kein Thema. Und das bezeichnet Jesus als großen Glauben. Auch hier sehen wir Glaube in Aktion. Warum? Diese Frau ist zutiefst überzeugt, dass er ihr helfen kann. Und sie bleibt so lange dran, bis er ihr tatsächlich hilft. Und er sagt, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von der Stunde an. Also die Zurückweisung von Jesus hat sie nicht abgehalten. Aber warum? Aufgrund ihrer tiefsten Überzeugung, dass er der ist, der ihr Problem helfen kann, der das Unmögliche möglich macht, so ist es. Es gibt noch ein anderes Gleichnis, was Jesus erzählt, von einer Witwe, die einen Richter so lange bedrängt, bis es ihm zu blöd wird und er ihr dann entsprechend Recht spricht. Und Jesus sagt, dass wir teilweise auch so sein dürfen oder so sein sollen. Das ist in der jeweiligen Situation im Gebet natürlich mit Gott zu klären, sage ich mal. Aber es gibt Bereiche im zugelassenen Willen Gottes, in dem wir einfach auch hartnäckig bleiben dürfen, im Vertrauen auf ihn. Wir schauen uns noch eine Geschichte an, und zwar von einem Blinden in Jericho. Und der sieht natürlich logischerweise nichts und der hört nur und der sitzt am Wegesrand und hört, dass Jesus vorbeikommt und fragt anscheinend irgendwie, hey Leute, was ist da los und so, und dann sagen sie ihm, ja, Jesus von Nazareth ist da, und dann hat er anscheinend auch schon mal gehört, weil es war in der ganzen Gegend Kunde, dass dieser Mann heilt und dass dieser Mann fähig ist, gesund zu machen und zu befreien. Und als er das gehört hat, ist in ihm praktisch der Glaube, das Vertrauen, die Zuversicht auf Jesus explodiert. Und er hat gerufen, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die anderen haben gesagt, sei stark, stör dich nicht, der Meister ist da. Und dann hat er gleich noch lauter gerufen. Dann hat er gesagt, nein, Moment, das ist für mich wichtig. Und Dann lesen wir Vers 49. Und Jesus stand still und ließ ihn rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Aha, also er hat so laut gerufen, bis Jesus ihn wirklich gehört hat und gesagt, Moment, wer ruft da, bringt ihn her zu mir. Und dann warf er seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Also ob Jesus nicht wüsste, dass der nicht sieht, ja, dass der blind ist. Und dann äußert er hier ganz klar sein Anliegen. Der Blinde sprach zu ihm, Meister, dass ich sehend werde. Da sprach zu ihm, Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. So, wo war der Glaube? Der Glaube war der, dass er geschrien hat, so lange, bis er gehört wurde, Punkt 1. Und Punkt 2, dass er seinen Mantel, ich habe das schwarz etwas hervorgehoben, dass er seinen Mantel abwarf. Der Mantel war für diesen Bettler damals seine Lebensversicherung, weil der hat ihn ausgezeichnet als jemand, der bedürftig ist und der almosenwürdig ist. Und in dem Moment, in dem er diesen Mantel wegwirft, gibt er praktisch seine Sozialversicherung, sage ich mal, auf. Ja. Und Jesus hat es wohl bemerkt und sagt zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Und zugleich wurde er sehend und folgte Jesus auf dem Weg. Auch hier sehen wir Glaube in Aktion. Das heißt, das absolute feste Vertrauen aufgrund des Wissens über die Zuverlässigkeit und über die Fähigkeiten Gottes. Als letztes eine Begebenheit, die lesen wir in Lukas 7, Vers 44 bis 50, und da geht es darum, dass Jesus bei Simon eingeladen war und der hat ihm nichts gegeben, um seine Füße zu waschen. Das war damals gang und gäbe, dass wenn Gäste kommen, sie sich die Füße waschen, weil man dann auch barfuß im Haus unterwegs war. Und hat ihn also nicht wirklich als Gast behandelt, sondern hat ihn eher etwas, nicht sehr freundlich, nicht sehr ehrenvoll behandelt. Und da gibt es dann eine Frau, die in diesem Haus ist und die küsst ihm seine Füße und salbt seine Füße mit einem sehr kostbaren Öl. Und darum geht es in dieser Geschichte. Und ab Vers 45 sagt Jesus, du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach, und jetzt kommt's, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Anscheinend ist es Glaube, wenn man an Jesus oder hatte sie Glauben, weil sie an Jesus so gehandelt hat. Und wir sehen hier, dass die Wertschätzung, die sie Jesus gegenüber bringt, als Glaube bezeichnet wird von Jesus selbst. Die Frau schätzt Jesus so sehr, dass sie seine Füße mit kostbarstem Öl einreibt und behandelt und dass sie vorher ihre Tränen, also die ist sehr bewegt, diese Frau. Warum weint die? Warum weint diese Frau, wenn sie dort, also die Frage muss man sich stellen. Jesus sagt es, sie hat sehr viel Liebe, ist ihr erwiesen worden, dass ihr sind ihre Sünden vergeben worden. Ihr war klar, dass Jesus der war, der sie angenommen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, welches war das eine Frau aus dem zwielichtigen Milieu, wird uns das gesagt, aus der Schrift, genau. Und sie wusste ganz genau, dass sie von Jesus angenommen wird und ihn deswegen wirklich geliebt hat in diesem Moment. Und das zeigt sie auch dadurch, dass sie weint und dass sie das auch mit ihren Haaren dann abtrocknet, diese Tränen, und dass sie seine Füße mit diesem kostbaren Öl einreibt. Und das ist eine sehr, sehr persönliche und intime und überaus nahe Handlung an Jesus, welches seine Person sehr, sehr wertschätzt. Und das ist eigentlich schon eine Liebesbeziehung zwischen dieser Frau und Jesus, verstehend dazu eine Liebesbeziehung, dass sie ihn als den liebt und anerkennt und annimmt, der ihr vergibt und der sie wertschätzt und der sie wiederherstellt und zu dem sie absolutes Vertrauen hat. Ja. Und sie weiß offensichtlich und zeigt es durch ihre Handlung, wer Jesus ist und dass er es wert ist, kostbarstes Öl für ihn zu verwenden. Sie drückt damit ihre Dankbarkeit aus und Jesus bezeichnet dies alles als rettenden Glauben. Finde ich sehr, sehr interessant. Also wenn wir einfach Jesus guttun wollen, indem wir können ihn jetzt nicht anfassen, aber wenn wir intime Gemeinschaft mit ihm haben und ihm gut tun und ihn wertschätzen und ihn ehren, unter anderem auch im Lobpreis, dann ist das Glaube in Aktion. Stärkung und Wachstum des Glaubens. Ich bin gut in der Zeit. Wir springen bei Markus 9,22 in den Dialog zwischen Jesus und einem Mann, der sich sehnlich wünscht, dass sein Kind von einem unreißend reinen Geist, offensichtlich Epilepsie, befreit wird. Und dieser Mann sagt dann, doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist dem möglich, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen oder hilf meinem Unglauben. Interessant ist hier zu sehen, dass der Mann offensichtlich keinen oder zumindest einen kleinen Glauben hatte. Denn er sagt, wenn du etwas kannst, dieses Wenn zweifelt etwas an und es drückt diese Unsicherheit des Mannes aus, die Jakobus auch in seinem Brief beschreibt, Vers 1, 6 bis 7, wo Jakobus sagt, also der Mensch oder wer immer etwas braucht, bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Der Punkt ist hier, dieser Mensch war sich nicht klar. Was kann Jesus, was kann er nicht? Kann ich ihm vertrauen, kann ich ihm nicht vertrauen? Er war hin und her geworfen. Er hatte kein Standing, kein wirkliches fundiertes, keinen Felsen, auf dem er stellte und gesagt hat, jupp, du bist der, bitte hilf mir. Und Jesus sagt es auch, er sagt, wenn du glauben kannst, alles ist möglich. Also wir brauchen absolute Überzeugung und absolute Sicherheit. Und wir können die aber auch haben, weil wir wissen, dass Gott selbst dahinter steht. So, wie wird nun der Glaube gestärkt oder wie wächst er? Das beschreibt Jakobus ein paar Verse vorher. Ich habe das aus der Neuen Evangelischen Übersetzung genommen. Jakobus 1, 2 bis 5, Vers 5. Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedenster Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Aha. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, an der es nichts mehr fehlt und an der kein Makel entsteht. Oder die kein Makel entstellt, ja. Wenn jemand von euch nicht weiß, was er tun soll, dann darf er Gott um die Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Jakobus bricht es jetzt auf Weisheit, also auf Erkenntnis herunter, aber der Punkt ist das, wenn wir oder dass wir in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werden. Das heißt, wir kommen im Leben in Situationen, und da können wir auch zurückgehen in die Beispiele, die ich gesagt habe, sei es eine Frau, die blutflüssig ist, die in einer Situation war, die sie extrem herausgefordert hat, oder ein Blinder etc. Und auch wir kommen in Situationen, in denen wir Gott absolut vertrauen sollen und vertrauen müssen. Und diese Herausforderung, Gott zu vertrauen, dieses Vertrauen, Glaube, gibt Gott nun die Möglichkeit zu handeln. In diesem Prozess erleben wir dann sein Eingreifen. Und wie sein Eingreifen immer genau aussieht, ist seiner Weisheit überlassen. Oft ist es vollkommen anders, als wir uns das vorstellen. Aber nie zu spät, nie zu früh und immer richtig. Und was es ist immer das Beste für uns. Warum? Weil Gott uns liebt. Und das ohne Wenn und Aber. Und es ist immer das Beste für uns, weil wir ihn, bei er uns liebt und wir ihn lieben und sein Wort halten. Also möchte auch dazu gesagt sein, natürlich, dass wir uns nicht oft benehmen können wie offene Hose und dann sagen, Herr, segne mich bitte. Nein, Gott erwartet von uns schon, dass wir irgendwann in die Spur kommen, aber er ist sehr geduldig und sehr liebevoll. Heißt, die Stärkung des Glaubens funktioniert genauso wie in der Muckibude. Ja? Das Durchleben dieses Prozesses, dieser Anfechtungen, wie die Schrift es nennt, diese Situation, in die wir kommen, lässt unseren Glauben wachsen, wenn wir Gott vertrauen und wenn wir an ihm dranbleiben und wenn wir ihn dann machen lassen. Ja. Natürlich ist dieser Prozess anstrengend, keine Frage, aber dieser Prozess, und das ist so wichtig, ist durch die Liebe, Macht und Güte Gottes abgesichert. Ähnlich wie der Fitnesstrainer im Fitnessstudio in der Muckibude uns hilft, Hanteln zu heben, damit wir Muskeln aufbauen, ist es wie wenn wir eben in Anfechtungen kommen und jetzt anfangen, Glaubensmuskeln zu trainieren. Ist genauso anstrengend, wie wenn wir dann Gewichte heben und dabei schwitzen. Und wenn wir die Gewichte fast nicht mehr heben können, steht dann der Trainer hinter uns und hilft uns ein bisschen und nimmt sie uns dann irgendwann auch ab. Es gibt hier leider keine Abkürzung. Es ist der einzige und wirkliche Weg des Wachstums für Glauben. Wenn wir die Schrift studieren, von Mose bis zur Offenbarung, gerade bei den Vätern des Glaubens, wie Abraham, Isaak, Jakob, Noah, bemerken wir diesen Prozess. Also wir bemerken diesen Prozess überall, alle waren herausgefordert. Also da will ich jetzt nicht einsteigen, weil Noah bekam den Auftrag, eine Arche zu bauen. Also fängt er an, eine riesige Holzkiste zu zimmern. Und alle Leute, die ihn damals kannten, haben gesagt, okay, der tickt nicht mehr ganz richtig. Also ja. Aber er war überzeugt davon, das tun zu müssen. Und er war ganz, ganz klar beauftragt. Alle Herausforderungen, die er da hatte, ja, haben seinen Glauben gestärkt, Gott hat ihm geholfen und letzten Endes ist genau das zustande gekommen, was Gott gesagt hat. Und welche Fundamentierung oder welches, ich sag's mal so, jeder, der erlebt, dass Gott zu seinem Wort steht und wenn er ihm vertraut, Gott. Ah, das ist aber schade. Nein. Jeder, der Gott vertraut und dann erlebt, dass er das zustande bringt, was er verheißt, das sagt die Schrift, das ist wie ein Baum des Lebens, das wurzelt uns noch viel tiefer, das gibt uns noch viel mehr Zuversicht und macht uns Gott wieder absolut klar und nah. Auch Jesus hatte und brauchte Glauben, man glaubt es kaum. Und als ich in Matthäus 3,16 steht, und da will ich einfach jetzt nochmal kurz drauf eingehen, auch der Glaube von Jesus, sage ich mal, wurde trainiert und er wuchs auch immer mehr von Kind auf an. Also wir dürfen uns nicht vorstellen, dass Jesus als kleines Kind, zack, und er war der Wunderheld und hat alles gemacht. Nein, der ist ganz normal aufgewachsen, wie ein ganz normales Kind. Zwar immer als ein Mensch, der nicht sündig war, weil er eben kein Produkt aus menschlicher Zeugung war, sondern aus göttlicher Zeugung. Aber trotzdem ist er normal herangewachsen und hat auch Dinge gelernt. Und die Schrift sagt uns auch, dass er an dem er litt, auch gelernt und gehorsam gelernt hat. Also Jesus lernte auch zu glauben und zu vertrauen. Und als er getauft war im Jordan, also als er seinen Dienst begann, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen, aber er sah jetzt Gott selbst nicht. Ja. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also alle, die da waren, hörten diese Stimme und Jesus auch und er wurde als Sohn Gottes ausgewiesen und dann begann sein Dienst. Und er wurde dann auch in die Wüste geführt, er wurde versucht und so. Der Punkt hier ist, dass sich Jesus einzig und allein auf das Wort Gottes stützte, auf die Zusagen Gottes, auf das, was er kannte aus der Tora und aus der Gemeinschaft von ihm zum Vater. Die muss sehr, sehr innig gewesen sein und sehr, 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 sehr nah, weil auch den Geist ohne Maß hatte. Ich will hier nicht sagen, wir wissen nicht, ob Jesus Visionen hatte oder nichts, wo er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, sagt uns die Schrift nicht. Aber was wir wissen ist, dass er es in Reinform gelernt hatte, Gott zu vertrauen, absolut. Weil er sagt, ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe und ich sage nur das, was ich dem Vater sagen höre. Also er war so nah dran, er war so klar und so überzeugt, dass er das umsetzt. Und bei jedem Mal Umsetzen dieser Aktionen, die der Vater ihm gesagt hat, ist er mehr gewachsen, ist tiefer reingekommen, ist näher zu Gott gekommen. Und wir sehen also Jesus, dass er absoluten Glauben hatte, absolutes Vertrauen, eine extreme Nähe zum Vater. Und er hatte sehr enge Gemeinschaft mit Gott. Er ist auch immer wieder auf dem Berg und war immer wieder allein mit ihm. Und hat die vom Vater gegebenen Anweisungen, ich tue nur, was ich dem Vater tun sehe und sage nur, was ich ihm sagen höre. Er handelte im Vertrauen auf diese Anweisungen. Und alles, was er daraufhin erlebte, half ihm, sodass sein Vertrauen und die Anweisungsfähigkeiten Gottes immer mehr wuchs. Dies ist sozusagen der Optimalzustand des Glaubens. Und das sollten wir auch lernen in unser Leben, ihm absolut, und das ist der Punkt heute, den ich machen will, zwischen allem drum ist der rote Faden der, dass wir uns vollkommen vertrauensvoll auf das Wort Gottes verlassen dürfen. Das Wort hat nicht punktuell immer für jede Lebenssituation Situation. Also da stand nicht drin, dass ich Pianist werden soll und da stand auch nicht drin, dass der Reinhold sich selbstständig machen soll. Das nicht, das ist die spezielle Führung Gottes. Aber was da ist, dass Gott sagt, er liebt uns und wir sollen ihm vertrauen. Und in den Sprüchen sagt er ganz klar, dass wir ihm von Herzen vertrauen sollen und in unseren Wegen an ihn gedenken. Das ist sind so Basisschriftstellen, die uns in allem tragen, auch wenn es nicht punktgenau ist. Ja. Und das ist der Punkt, den ich machen möchte, dass wir uns zurückbesinnen und ganz klar sind zu sagen, okay, auf das Wort und auf Gott, der dahinter seinem Wort steht, können wir uns absolut verlassen. In Austausch mit den Geschwistern, was auch immer, aber Gott selbst steht dahinter und deswegen können wir, und es ist eine Freude, ihm einfach total zu vertrauen, egal was passiert. Kurze Zusammenfassung, was ist Glaube? Die Welt definiert den Glauben als ein unbestimmtes Nichtwissen. Die Schrift definiert Glauben als sichere Überzeugung. Interessant ist es, dass es vollkommen konträr zur Welt ist. Warum Glaube? Wir können Gott zwar indirekt durch die Schöpfung, im Römer 1 steht es, wahrnehmen, aber nicht physisch, da wir von ihm getrennt sind. Wir würden eine physische Begegnung mit Gott nicht überleben. Wozu Glaube? Um mit Gott Gemeinschaft zu haben, von ihm zu empfangen, von ihm versorgt zu werden, damit wir seinen Plan in unserem Leben umsetzen und die Person werden können, die er haben möchte. Der Unterschied zwischen Glauben der Welt und biblischem Glauben: Die Welt entscheidet selbst, was und wem sie glaubt. Der biblische Glaube wird von Gott gegeben. Woher kommt biblischer Glaube? Der Glaube kommt hier einzig und allein aus dem Hören und Lesen des lebendigen Wortes Gottes. Glaube in Aktion ist ein sorgenfreies, festes Vertrauen auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Nochmal, ein sorgenfreies, festes Vertrauen auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Warum? Die erste Aktion des Glaubens und eine sehr wichtige ist, aufzuhören, sich zu sorgen. Jeder biblische Glaube hat die Absicherung in der Gnade, Liebe und Geduld Gottes. Stärkung und Wachstum des Glaubens. Der Glaube wächst nur durch Herausforderungen, die Gott die Möglichkeit geben, sich zu offenbaren. Umso mehr erfahren wir in diesem Bereich, warum das alles so auseinander ist, weiß ich nicht, weil das habe ich irgendwie alles sauber untereinander geschrieben, aber was soll's? Kann man dann rausschneiden? Vielen Dank. Na, ich mache euch da ein bisschen was, dass ihr nicht einschlaft. Da müsst ihr nämlich schauen, wo steht was. Also umso mehr erfahren wir in diesem Bereich mit Gott machen, also umso mehr nimmt unser Vertrauen, unser Glaube zu Gott zu. Das ist ein lebendiger Prozess, der mit ihm zusammenwirkt. Amen. Bibelstellen sind aus der Schlachtübersetzung und aus der neuen evangelischen Übersetzung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.